Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Jan Becker ist der vielleicht bekannteste Hypnotiseur Deutschlands. Er ist Persönlichkeitscoach, er schreibt Bücher, er geht auf die Bühne und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ich hier sein kann.
Wann haben Sie zuletzt hypnotisiert?
Wann habe ich zuletzt am Wochenende, am Samstag, habe ich ein Seminar gegeben. Ja. Und das war das letzte Mal, wo ich hypnotisiert habe. Ja.
Seminar bedeutet, ein paar hypnosefähige, hypnosewillige Menschen sind zu Ihnen gekommen?
Genau, also Menschen, die Hypnose lernen wollen. Das sind mittlerweile meist Ärzte, da sind auch Neurologen darunter. Also Hypnose hat es ganz gut geschafft, in gewisses Wissen, in einen gewissen wissenschaftlichen Bereich auch reinzukommen. Das fand ich auch sehr, finde ich sehr interessant. Und ich helfe Menschen dabei, die Hypnose zu lernen und die dann vielleicht auch später anzuwenden.
Wenn die lernen oder lernen wollen, müssen sie zunächst mal sich selbst hypnotisieren lassen?
Nee, du musst, um Hypnose anzuwenden, nicht selbst die Hypnose erleben. Also es ist eine Technik, dazu brauchst du keine übersinnlichen Fähigkeiten. Das kann jeder lernen tatsächlich, ja.
Okay, das heißt, Sie selbst lassen sich auch nicht hypnotisieren?
Doch, gerne. Ich habe es aber relativ schwer, in den Prozess reinzukommen. Das ist ganz spannend.
Also weil Sie Schwierigkeiten haben, loszulassen?
Ach, nee, so würde ich es nicht sagen. Ich muss schon jemanden haben, der sein Fach in- und auswendig kennt. Ja, und ich habe einen Freund, der das sehr, sehr gut kann und der schafft es, mich wirklich sehr tief in diesen hypnotischen Prozess reinzuführen, mir so auch mal so Ruhe zu gönnen, Entspannung zu gönnen. Ja.
Weil Sie ansonsten jemand sind, der genau abgleicht, wie würde ich vorgehen, welche Techniken wende ich an?
Es kann gut sein, dass man sich das unbewusst, dass das genau passiert. Ja.
Ja. Um nochmal auf die andere Geschichte zu kommen, Menschen, die sich nicht hypnotisieren lassen. Wir haben schon mal miteinander Sendung gemacht, das ist 5 Jahre her, damals im Studio die Kollegin Petra Klein. Da hat es nicht funktioniert.
Ja, gut, das ist jetzt 5 Jahre her, ne? 5 Jahre mehr Erfahrung. Ich habe erkannt, dass wenn jetzt jemand keinen Erdbeerkuchen essen will, dann isst er keinen Erdbeerkuchen. Aha. Die Frage ist immer nur, bekommst du gerade mit, dass ein hypnotischer Prozess losgeht? Also jedes Gespräch, das man führt, indem man so den Kontext drumherum vergisst, das ist eigentlich schon ein Trancezustand. Oder wenn man Auto fährt, alles drumherum vergisst. Oder ein Buch liest, ne, und man versinkt so in dieses Buch, alles drumherum ist weg. Das ist schon dieser Trancezustand, den du in der Hypnose auch herstellst.
Sie haben vorhin diese Techniken angesprochen, die man braucht, um als Hypnotiseur arbeiten zu können. Abgesehen von einer entsprechend ruhigen und sonoren Stimme, auf welche Fähigkeiten kommt es an?
Zu wissen, wie man die Erwartungshaltung steuert einer Person, eines Menschen, dann den Fokus auszurichten und dann tatsächlich das Erleben zu bestätigen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber man weiß, dass um eine Suggestion ist eine Idee, die sofort übernommen wird, und dann ins Leben integriert wird, dass die tatsächlich durch die Erwartungshaltung bestimmt wird, dass das auch, ne, dass der Samen sozusagen da eingepflanzt werden kann.
Kann aber nur gelingen, wenn Sie über die Fähigkeit verfügen, innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit Ihr Gegenüber so zu taxieren und so einzuschätzen, dass eben dieses dann auch funktioniert.
Ja, aufzunehmen. Ne? Also das, was da entgegenkommt, einfach tatsächlich anzunehmen, ohne jetzt, man hat oft in der Diskussion so den Impuls, dass man seine Stellung, die man hat, irgendwie versucht zu verteidigen. Aber hier geht es darum, das aufzunehmen, was kommt, ja, und das dann in die Richtung zu führen, in die man es dann auch haben möchte.
Ich habe vorhin gesagt, vor 5 Jahren schon mal diese Sendung hier mit Petra Klein hat es nicht funktioniert, was ich zugegebenermaßen nicht wusste. Vor 3 Jahren hat es funktioniert.
Das ist die Erfahrung.
In SWR 1 Baden-Württemberg. Sie und Steffi Anhalt.
Ja.
1:1.
Mensch. Ja.
Man lernt nie aus.
Man lernt nie. Und das ist ja tatsächlich so. Ne? Also es ist ja immer ein Weg auch für mich, ne, zu lernen in der Hypnose. Und das, was vielleicht vor 5 Jahren noch bisschen schief lief, war dann wahrscheinlich vor 3 Jahren die Erfahrung.
Ne, das heißt, man wird auch besser?
Na klar.
Mit dem, was man da macht?
Ja, ich glaube, das ist in jedem Beruf so, dass man besser wird und man sollte sich auch die Zeit gönnen, besser zu werden. Also ich glaube, heute leben wir in so einer Zeit, wo man immer sofort alles können muss oder das Gefühl hat, man muss sofort der Star sein, sofort groß sein, sofort ganz oben anfangen. Das ist, glaube ich, besser, wenn man so einen Weg zurücklegt, ne, Schritt für Schritt.
Müssen Sie ja nicht üben und trainieren, wie ein Tenor auch seine Stimmübungen machen muss?
Irgendwann nicht mehr so oft, aber das ist ja mein täglicher Beruf sozusagen, bist du halt immer drin und auch ständig in der Übung.
Ja. Ja. Wir wollten über Ihren Crash sprechen. Ja. Also Sie waren wunderbar im Geschäft, ausgebucht, Auftritte überall im Land und dann ist was passiert?
Ja, also ich war auf Tournee in Kiel, bin ich dann innerhalb von 3 Stunden zusammengebrochen mit schweren Magenschmerzen, also die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, diese Schmerzen. Bin dann ins Krankenhaus gebracht worden von einem Fahrer und dort ja wirklich noch weiter zusammengebrochen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass ich eine Nekropankreatitis hatte, also eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die tödlich sein kann.
Ja. Ja. Sehr schmerzhaft?
Sehr schmerzhaft. Also ich habe solche Schmerzen noch nie erlebt.
Aha. Ja. Was macht man damit ein?
Dann wird man sozusagen erstmal aufgenommen und das Fiese ist, dass erst langsam die Schmerzmittel aufgebaut werden, weil man ja in der Diagnose feststellen muss, woher kommt der Schmerz, wo liegt das, was ist das? Das bedeutet, man kann also nicht direkt den Schmerz wegnehmen. Ich wünschte mir in dem Moment, bitte macht mir diese Schmerzen weg, aber es muss langsam aufgebaut werden. Und das war dann so 8 Stunden ein Prozess des Leidens. Ja.
Dann hat man festgestellt, es ist eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Genau. Hat man auch festgestellt, woher die gekommen ist? Warum kriegt man sowas?
Ja, Unterschiede. Also Stress spielt eine große Rolle und bei mir war es tatsächlich, also Stress bestimmt auch, aber es war ein Gallenstein, ja, der sich dann in diese Öffnung legt, zur Bauchspeicheldrüse hin und dann fängt die an, sich selbst zu verdauen und das ist natürlich sehr unangenehm.
Und dieses Gefühl von 100 auf 0 zu kommen?
Das war krass, weil es nicht vorstellbar war. Ne? Du kommst von der Bühne, du hast so ein Gefühl von, mir gehört die Welt und ich lebe mein Leben und alles ist schön und plötzlich liegst du 12 Stunden später im Krankenhaus und weiß nicht mehr, wer du bist, weiß nicht mehr, wo du bist und ja, weißt auch gar nicht, was du hast. Ja? Ja. Mir war gar nicht bewusst, also so, ich war noch nie lange krank. Ja? Ja. So, aber diese Zeit, die dann plötzlich vor dir liegt, diese 8 Monate, die ist ja dann in dem Moment, das kannst du gar nicht einschätzen.
Wobei in Ihrem Fall noch dazu kam, dass Sie sich so einen ekelhaften Krankenhauskeim eingefangen haben.
Das kam auch noch dazu, ja, noch zusätzlich und eine Sepsis dann.
Der ist aber weg.
Der
also
weg.
Der Keim.
Genau, der ist weg. Es gab damals kein Antibiotika, das dagegen gewirkt hat. Und der hat sich dann, es war ein Kampf, ja, auch von meinem Körper. Und das habe ich dann irgendwo auch geschafft, ja. Aber das war
eine
keine
mühsame
wünschenswerte
Angelegenheit
Zeit.
Ja, letztlich auch.
Definitiv, ja.
Ja. Wir haben über Ihren Crash gesprochen, infolgedessen auch ein Buch rausgekommen ist mit einem Titel, mit dem ich offen gestanden ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil der Titel heißt Entspannt schaffst du alles. Das klingt so wie entspannt wirst du glücklich und reich und überhaupt.
Genau, ne? Es ist seltsam, dass wir so in unserer Gesellschaft mit diesem ich kann schaffen, was ich will, immer dieses Große verbinden, dass wir sagen, wenn ich was schaffe, dann muss ich reich sein. Ja, oder wenn ich was schaffe, dann muss ich mein eigenes Unternehmen führen und muss der Größte in meinem Business sein und so weiter.
Und darum geht's gar nicht. Infolgedessen ja auch dieser Buchmarkt mit Ratgebern dieser Art überschwemmt worden ist.
Ja.
Und jetzt kommt Ihr Buch mit einem ähnlichen Titel.
Genau, und das war so meine Reflexion damals zu sagen, was willst du denn eigentlich vom Leben? Also was willst du denn noch schaffen? Und dann habe ich festgestellt, ich habe vieles schon geschafft, was ich immer schaffen wollte. Und das war mich mit einem Thema beschäftigen, was mich befriedigt. Das ist jetzt die Hypnose, ja, oder die anderen Dinge, die Magie, mit denen ich mich beschäftige. Das war auch das Thema, das mich da so rausgeholt hat, nochmal aus meiner Lethargie im Krankenhaus sozusagen, also mich abgelenkt hat. Und da geht es viel mehr darum, als zu sagen, was ist denn in dir? Was möchtest du denn? Was ist deine Leidenschaft? Was ist denn wirklich jetzt mal fernab von dem, was von draußen von dir verlangt wird.
Ja. Wobei das ja eine sehr individuelle Geschichte ist.
Eben. Ja.
Kann man eigentlich nicht verallgemeinern, indem man Tipps für alle gibt.
Genau, aber das Schöne ist, da geht es ja um Selbsthypnose, Meditation, es geht tatsächlich ja nur um dich ganz individuell. Ja. Also den Weg zu dir zu finden. In mir sind ja so zwei Herzenschlangen meiner Brust. Das ist einmal der Romantiker, das ist der auf der Bühne ist, der Bühnennummern entwickelt und mit Poesie sich beschäftigt und das weitergibt in den Shows. Oder eben die Anwendung, ne? Wenn man es jetzt mal Lebensberatung nennt. Und wie kann ich denn eigentlich diesen romantischen Prozess in mir aufbauen? Ne? Die Romantiker nannten das Seelenleben, ja, die Nachtseite der Wirklichkeit sozusagen. Also wie kann ich denn mal wirklich aus mir herausholen, was da schlummert und da in Frieden mit mir selbst finden.
Wie erfolgreich waren Sie da und wie lange hat das gedauert?
Bei mir?
Ja.
Jetzt selbst?
Naja,
eigentlich mein Leben lang, aber es gab eine große Ablenkung davor, bevor es mich eben gecrashed hat. Ja. Sie müssen sich vorstellen, ich war plötzlich in so einem, ich komme von der Bühne und habe meine Nummern gespielt und war da sehr zufrieden und du schreibst dein erstes Buch und plötzlich stellst du fest, aha, da gibt es wohl eine Form von Notwendigkeit von den Themen, die du auf der Bühne umsetzt, auch im Leben als Anwendung. dann das nächste Buch, das nächste Buch, das nächste Buch, dann stellst du fest, es gibt sowas wie Bestsellerlisten. Mhm. Ach, das wäre doch super, wenn man drauf. Ne? Mhm. Und dann gab es eine Situation, die war so ein halbes Jahr, bevor ich zusammengebrochen bin. Und zwar war mein anderes Buch, das war plötzlich auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Und ich bekam den Anruf vom Verlag und sie sagte, du super, Platz 2. Und meine Reaktion war, oh wie blöd, nicht Platz 1. Mhm. Und das war kurz bevor ich zusammengebrochen bin und das ist nicht gesund. Und das hat mir in dem Moment nochmal den Moment gegeben, im Krankenhaus zu reflektieren, als ob mein ganzes System eine Notbremse gezogen hätte und gesagt, so geht's nicht weiter. Und das stimmt, so geht's nicht weiter.
Gut, ja. Aber man muss sich dann, wenn dann dieses System irgendwann beschlossen hat, auf Null runterzugehen, sich mit der Situation trotzdem arrangieren, erstens. Und zweitens, man muss ja aus dieser Lethargie, so haben sie es genannt, ja, irgendwann auch wieder rauskommen.
Genau, aber das schaffst du im Endeffekt. Also ich habe es geschafft, indem ich mich auf mich besonnen habe und gesagt habe, was ist denn jetzt das, was ich schaffen möchte? Und dann ist halt in mir der Theatermann, der halt sagt, okay, dann ein bisschen provokant mal raus, wir nennen das Buch mal, du kannst schaffen, was du willst, um genau so einen Konflikt mal aufzubauen, zu sagen, was ist denn das, was ich schaffen will?
Wie kriegt man das eigentlich mit der ganz persönlichen, individuellen Entspannung hin? Also Ausgangspunkt ist, wir alle haben sehr viel Stress, mhm, oder manche von uns haben viel Stress oder empfinden es als Stress.
Wir empfinden, was sie haben, sehr viel Stress, ja.
Bei Ihnen war es der Crash.
Ja.
Sie haben gefragt, warum das passiert ist. Ergebnis, ich habe mir zu viel zugemutet. Kann man so formulieren?
Ja, und ich habe mich von mir ablenken lassen. Also von meinen eigentlichen Leidenschaften, von dem, was mich wirklich ausmacht, was mich befriedigt, habe ich mich entfernt, sozusagen. Ja. Ich habe im Endeffekt nur noch funktioniert wie so ein Zahnrad. Ne? So war mein Gefühl. Dinge gemacht, die mich nicht mehr wirklich erfüllt haben, sondern die mir vielleicht einen wirtschaftlichen Erfolg gebracht haben oder einen kommerziellen Erfolg. Bücher zu schreiben, zu gucken, dass sie auf die Spiegel-Bestsellerliste kommen.
Okay.
Und im Krankenhaus habe ich dann festgestellt, es ist nicht der Moment, der dich aus so einer Krise herausholt, die Bestätigung des Publikums, die von außen kommt, sondern eher das Machen dieser einen Sache. Also wenn ich es mal beschreibe mit meinen Bühnennummern, wenn ich da sitze, darüber schreibe und mir in meinem Kopf vorstelle, wie das wohl wirken wird und was ich da machen kann, dann fühle ich mich total erfüllt. Ja?
Ja.
Das ist der Moment der Erfüllung. Der zweite Schritt ist es dann vor Publikum zu bringen, jetzt aber eine Abhängigkeit zu spüren. Ich bin nur glücklich, wenn das Publikum applaudiert. Das ist wieder nicht kontrollierbar. Ne? Und ich fühle die Befriedigung im Erschaffen, ist für mich viel größer wie nachher im Präsentieren. Das ist schön, das macht Spaß und die Welt hört dich und sieht dich, aber im Schaffen kommt eigentlich dieser, im Erschaffen kommt der Moment der Befriedigung.
Um nochmal in die Krankenhaussituation zu kommen, also da zu sein, da zu liegen, mhm, und eigentlich, es funktioniert gar nichts mehr,
ja,
mit und in einem selbst. Sie brachten dafür ja die besten Voraussetzungen mit, möglicherweise auch mit Selbsthypnose,
genau,
sich da irgendwie wieder aus dem Sumpf zu ziehen.
Ja, und das dachte ich dann auch. Also ich lag dann da und hatte Schmerzen und habe so vielen Menschen geholfen, mit Schmerzen klarzukommen. Und, aha, dann dachte ich, gut, jetzt mache ich das selbst. Ja. Und dann hast du halt, ne, in der Mitte deines Körpers diesen brennenden, stechenden Schmerz. Und dann dachte ich, jetzt mache ich eine Hypnose, jetzt mache ich daraus eine kleine Feuerzeugflamme, lass, aha, die durch meinen Körper wandern und dann schießt die nur noch so ein bisschen aus meinem kleinen Finger raus und dann ist das gut. Aha. Das ging natürlich nicht.
Warum natürlich?
Naja, also ich dachte, okay, du hast alles verloren, du kannst es nicht mehr. Bis mir meine Frau dann irgendwann sagte, du kannst maximal 30 Sekunden die Augen auflassen, wenn wir uns unterhalten. Und ich war halt voll unter Morphium, unter Schmerzmitteln. Das, okay, bedeutet, du hast dann keinen Zugriff mehr auf deinen Geist. Das ist eine absolute Notwendigkeit, ja, dass du eine schnelle Beruhigung bekommst. Aber der Zugriff dann wieder auf den Geist war, es gibt so eine Geschichte, die nenne ich Siegerpose, die Arme hochzuheben und durch diese... Wenn wir was gewonnen haben, machen wir uns groß. Das machen Kinder automatisch. Auch Blinde, die noch nie gesehen haben, wenn jemand jubelt. Also wir machen uns immer groß. Das ist so eine Körper-Geist-Verbindung. Da realisiert der Geist über die Körperposition, oh, da wurde irgendwas Großartiges erreicht. Aha. Und du wirst so mit Selbstbewusstsein unterstützt, Glückshormone und so weiter und so fort. Und das ist mir eingefallen. Da habe ich mich hingesetzt und habe nur diese Position gehalten. Und von dem Moment an, man muss sich dann vorstellen, ich bin dann so ein bisschen getippelt, also so 10 Meter zu gehen, war für mich schon wie ein 100-Meter-Spurt. Ja. Und so bin ich dann auch über den Krankenhausflur und dann dachten wahrscheinlich die Schwestern, ist er auch noch verrückt geworden, weil er da mit Arm hoch durch die Gegend läuft.
Und die Mitpatienten? Und
die Mitpatienten dachten das auch. Aber mir tat's gut und in dem Moment hatte ich tatsächlich wieder Zugriff. Dann konnte man die Schmerzmittel auch wieder langsam runterfahren und dann hatte ich wieder Zugriff und konnte mit meinen, okay, Ideen und Techniken arbeiten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, Wir nehmen uns die Zeit.
Jan Becker, Hypnosetherapeut aus Berlin, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, auch optisch insofern eine Erscheinung, als wenn wir mit der Frisur anfangen, das ist eine Art stilisierter Halbmond da oben?
Ja, könnte man so sagen. Ja.
Hat eine Bedeutung?
Ja, mittlerweile ja, ne, weil ich seit 20 Jahren diese Frisur trage und wirklich der Mond ist mir sehr nah von der Idee, von der Symbolik, von der Metapher. Ne, das okay. Unbewusste, das Dunkle, das Geheimnisvolle, das mag ich sehr gerne. Und dann gleichzeitig eben auch die Hypnose spielt ja auch sich in dir ab. Ja, ja.
Was haben die vielen Ringe zu bedeuten?
Oh, das ist alles ein Geschenk. Also das ist ein Freund von mir, dieser Ring, das ist so.
Linke Hand, Zeigefinger?
Genau, das ist ein Abdruck von einer Haihaut in Silber.
Aha.
Ja, gegossen, der Mode, Goldschmied ist. Das ist auch ein Freund aus Berlin.
Rechte Hand, Ringfinger?
Ein Ring aus dem Libanon, das mag ich sehr gerne, weil da eine Dame ihre Goldschmiede aufrechterhält im Libanon. Und das ist ein Bekannter aus England, der den Ring gemacht hat. Und der, es gibt so einen schönen Spruch in Englischen, there is a crack in everything, that's where the light comes in.
Aha.
Und das ist wirklich, sieht man hier so, der ist außen Silber, innen Gold, also lass mal einen Riss zu, dann kommst du an dein Gold, das in dir liegt.
Okay, sozusagen. Und dann diese umfangreichen Brust-Tattoos, die man ansatzweise sieht?
Ja, auf meiner Brust steht Abracadabra.
Okay.
Das bedeutet, ich kreiere durch mein Sprechen.
Aha.
Und das ist ein alter hebräischer Zauberspruch sozusagen. Wir kennen ihn so im Kinder, dass wir sagen, aus dem Kinderzauberkasten oder sowas. Ja, aber in Wirklichkeit hat er eine große philosophische Bedeutung. Aha. Denn alles das, was wir sagen, kreiert eine Welt im Kopf des Gegenübers oder wir kreieren auch unsere Welt durch unsere Sprache. Ja.
Wir wollten über Lach-Yoga sprechen.
Ja.
Ich habe vor vielen Jahren mal eine Sendung gemacht mit einem Typen, der das professionell handhabt, Lach-Yoga, und habe das selber mal ausprobiert zu Hause und allein und es hat funktioniert.
Ja,
es ist total irre.
Es ist wirklich ganz irre. Also ich fand das für mich auch, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, dieses Hihihi, Haha, Hoho, du kommst dir total bescheuert vor in dem Moment und alle denken wahrscheinlich, du bist verrückt, ja. Aber es tut dir sowas von gut. Du kommst so gut in den Tag rein, wenn du das morgens machst, das ist schön.
Weil es dir gelingt, den eigenen Körper auszutricksen, also durch dieses Lachen signalisierst du dem Körper, es geht dir gut und dann werden die Endorphine ausgeschüttet.
Ja, es ist so eine Verbindung Körper-Geist, ne? Also du trickst ein bisschen den Geist aus. Der Körper lacht, ja, du zwingst dich zu lachen, vielleicht wenn es auch gar nichts zu lachen gibt, aber du lachst laut raus und da folgt der Geist eben wieder. Endorphine werden ausgeschüttet und so weiter. Körper-Geist-Verbindung wird da wunderbar aktiviert und es tut uns wirklich allen gut.
Machen Sie das regelmäßig?
Ja, also immer dann, wenn es so notwendig ist morgens. Das genieße ich dann schon. Und ich mache auch, wenn ich jetzt Menschen treffe zu einer Einzelkonsultation, mache ich das ganz oft, dass man mal über Dinge lacht, über die man noch nie in seinem Leben gelacht hat. Mhm. Und es verändert auch schon wirklich sehr das Verhältnis zu den Problemen, die man so mitgebracht hat in dem Moment.
Und in manchen Ländern ist Lach-Yoga ja auch Teil ihrer Kultur. Also ich erinnere mich, in Indien beispielsweise treffen sich Leute morgens um 7 in einem Park und machen Lach-Yoga.
Genau, ne? Das ist wie in China Tai Chi oder sowas. Ja, trifft man sich dort zum Lachen und das ist schon irre, aber das hilft wirklich allen. Ja.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie mal Borussia Mönchengladbach hypnotisiert haben, die dann in Folge 4-1 gegen den HSV gewonnen haben?
Die stimmt tatsächlich, ja. Da kam die Geschäftsleitung von Borussia Mönchengladbach auf die Idee, ich sollte doch Gladbach helfen, das nächste Spiel zu gewinnen, weil damals war im Jahr 2009, war Gladbach Tabellenletzter und spielte an dem Tag gegen den HSV, der Tabellenerster war. Also die Zeiten verändern
lange
sich tatsächlich, ja. Und da habe ich mich eingeflogen, ich stand dann da im Stadion um mich herum, diese 50.000 Menschen, und habe eine kurze Hypnose durchgeführt.
Wen haben Sie hypnotisiert, diese 50.000?
Alle. Also hinter mir standen die Mannschaften rechts und links.
Ja.
Okay. Und dann eben, ne, das war dann so im Stadion live 3 Minuten, mehr habe ich nicht gemacht.
Aha.
Und dann bin ich hoch auf die Tribüne, da saß mein Vater, der auch Gladbach-Fan ist, und guckt mich an und meinte, du bist dir schon sicher, dass das jetzt funktionieren muss. Ne? Weil wenn das nicht funktioniert, guck mal, 30.000 sind hier im Stadion, die werden uns dann verfolgen.
Ergebnis?
4-1 für Borussia Mönchengladbach, also geklappt.
Die andere Geschichte, stimmt es, dass Sie mal einen Kellner hypnotisiert haben, um anschließend mit Papierservietten zu bezahlen?
Ja, da waren wir mit dem ganzen Seminar essen und dann kam die Frage aus, ist es denn möglich, dass man so mit Servietten bezahlt? Dann habe ich gesagt, naja, dann kam der Kellner und dann habe ich mir angeschaut, habe kurz mit ihm gesprochen, habe festgestellt, er ist hochsuggestibel, eine kurze Hypnose und habe gesagt, nachher, wenn ich zahle, alles, was ich dir in die Hand gebe, sind 50-Euro-Scheine. Ja. So, dann hat er abkassiert, das war eine Rechnung von 350, 370 Euro. Und dann fing er an, eine Serviette, das sind 50, die nächste Serviette 100, ja. 150, bis man dann nachher 450. Und er sagt, der Rest darfst du behalten, das Trinkgeld.
Okay.
Dann hat er sich gefreut, bedankt, hat es eingesteckt und ist weggegangen. Und alle saßen mit großen Augen da, ich auch, weil für mich ist es auch immer total erstaunlich, ja, das zu sehen. Und dann bin ich schnell nach, habe das Ganze nochmal aufgelöst und ja.
Sehen Sie, und diese Geschichte ist der Grund dafür, dass ich mich niemals hypnotisieren lasse.
Naja, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch Männer dazu gebracht, dass sie Menstruationsschmerzen fühlen können. Das war auch eine große bitte? Aktion. Das war für ein Unternehmen, die stellen Kondome her, Einhorn, und die haben sich, die bringen so neue Cups auf den Markt und haben sich gedacht, das Thema Menstruation ist überhaupt gar nicht in der Gesellschaft angekommen. Alle Frauen leiden darunter, aber es wird nicht darüber gesprochen. Ne? Die Hälfte der Gesellschaft hat es, die Hälfte der Menschheit. Ist es möglich, in der Hypnose Männer dazu zu bringen, dass sie diese Schmerzen spüren, um ein Bewusstsein zu schaffen, ein Verständnis zu schaffen? Und das haben wir dann gemacht. Dann haben wir das mit RTL auch nochmal gemacht, bei Stern TV und so. Und das war für mich auch so erstaunlich. Also wir hatten 20.000 Frauen gefragt, wie fühlt sich das für dich an? Weil woher soll ich das wissen?
Eben.
Und ich habe daraus eine Suggestion gemacht. Ja? Und das war der erste Moment, wo ich mit der Hypnose jemandem Schmerzen zugefügt habe, aber natürlich für einen guten Zweck. Und die Empathie, die danach entstanden ist, die war unglaublich.
Wo fühlt sich das denn an?
Na, im Magen, ne, unten am Magen. Ja, und das sind wirklich Krämpfe und es wurde so, als ob ein Rührgerät durch meine Gedärme und Messer, die in meinen Bauch geschoben, wurde es von den Frauen beschrieben.
Aha.
Und ich fand das total wichtig, das mal in die Gesellschaft zu bringen. Auch wenn man in dem Moment sagt, oh, dazu muss ich jemand anderem mit der Hypnose Schmerzen zufügen. Ja, ich habe tausendfach auch mich entschuldigt. Aber die Empathie, die bei den Männern später ihren Frauen gegenüber entstanden ist, das war fantastisch.
Also haben Sie dann auch mit Männern, die dieses erleben mussten, gesprochen?
Na klar. Ja.
Und?
Ja. Ja, und die Reaktionen waren ab sofort, also davor war immer, komm, meine Frau stellt sich immer so an, ja, haha, ja. Jeder kennt das ja, also so ein bisschen belächelt. Und danach war, ab sofort werde ich meine Frau unterstützen, ich werde ihr Wärmeflaschen bringen, ich werde verstehen, warum sie nicht aus dem Haus will. Ne, es, also mir wurde berichtet, dass Frauen, die gehen nicht zum Arbeitsplatz, ja, überlegen sich irgendwas, weil sie Menstruationsschmerzen haben. Und wenn sie sagen würden, ich habe meine Tage, sagt der Chef, naja, dann komm doch. Also das ist wirklich so ein gesellschaftliches Thema, das sehr spannend ist.
Angenommen, ich bin Raucher, angenommen, ich will mit dem Rauchen aufhören, bringt mir Hypnose da was?
Absolut, ja. Also meist in 120 Minuten sind sie dann in dem Moment Nichtraucher. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem anderen Magazin und er meinte, meinen Sie nicht, das ist übertrieben zu sagen, 120 Minuten, das ist so schnell, und dann sagt dieses eigentlich tatsächlich untertrieben, weil jeder kann aufhören zu rauchen von jetzt auf gleich. Ja. Du brauchst nur den richtigen Moment dazu. Wenn Frauen schwanger werden, hören sie auf. Ja.
Ja.
Das ist so, jeder kann aufhören. Und die Hypnose ist ein Moment, den du ausprobieren kannst, um das zu schaffen.
So einfach, glaube ich, ist es aber trotzdem nicht, weil dann könnte man jedem Raucher die entsprechenden Bilder und Statistiken und Zahlen vorlegen und er würde sofort aufhören.
Nee, so funktioniert es ja nicht. Genau, ne? Wenn du zum Raucher sagst, guck mal, ich habe hier ein bisschen Arsen, würde er sagen, will ich nicht, brauche ich nicht, würde auch gar nicht annehmen. Ja? Eine Zigarette nimmt das an. Da sind so viele verschiedene Giftstoffe drin, die dich zerstören, deine Lunge kaputt machen und so. Du siehst zwar die Bilder und jeder würde sofort rational sagen, nee, ich höre sofort auf. Das würde jeder sagen. Aber darum geht es gar nicht. Ja? Es geht darum, dass der Raucher sich vorstellt, er kann nicht mehr entspannen. Sein Tag ist nicht mehr strukturiert, er trifft seine Kumpels nicht mehr, er hat keine Gesprächsthemen mehr, weil er nicht mehr draußen steht. Ja, das will der Mensch, der raucht, nicht verlieren. Giftstoffe kann er sofort verzichten, krank will er auch nicht werden, ja, aber er will nicht die Tagesstruktur verlieren. Und das lernst du, wenn du das machst unter Hypnose, also gerade bei mir ist das die Aufgabe, die Tagesstruktur zu behalten, nur sich eben nicht mehr zu vergiften.
Also unterm Strich gute Erfolgschancen, wenn man diese 120 Minuten investiert, weil man mit dem Rauchen aufhören möchte.
Absolut, ja.
Was ist mit dem Abnehmen?
Abnehmen, auch sehr gute Chancen, weil es geht oft darum, beim Abnehmen esse ich jetzt, weil ich wirklich körperlichen Hunger verspüre oder aus emotionalen Gründen.
Ja.
Ein Übergewicht in unserer heutigen Gesellschaft kommt meist aus emotionalen Gründen, ne? Also um Langeweile zu vertreiben, Liebeskummer oder Stress abzubauen. Deshalb essen wir und es ist der Körper hat eigentlich gar keinen Hunger und deshalb kann er, ne, legt Reserven an, wird breiter und breiter, weil es gibt keine Notwendigkeit fürs Essen.
Ja.
Und in der Hypnose lernst du tatsächlich diesen körperlichen Hunger wieder zu spüren, also ein Bewusstsein für deinen Körper zu bekommen und die emotionalen Gründe des Essens anders zu befriedigen.
Hungergefühle spüren bedeutet aber auch dieses Sattheitsgefühl wahrzunehmen, weshalb man dann einfach nicht weiter isst.
Ganz genau. Und viele denken immer, satt spüre ich doch im Magen. Dem ist nicht so. Der erste Moment des Sattheitsgefühls ist auf der Zunge. Wenn das Essen nicht mehr so schmeckt wie vorher, das kennen wir alle, da sagt der Körper schon, stopp, das reicht mir, mach mal eine Pause.
Was ist mit Phobien? Ein Mensch hat eine Spinnenphobie oder hat die Angst vor großer Höhe beispielsweise?
Auch gute Erfolgschancen, also auch wirklich super zu machen, weil das findet tatsächlich nur im Kopf statt. Ne? Es gibt ja Menschen, die gehen ohne Probleme einen 400 Meter hohen Turm hoch, gucken runter und der andere, der kommt nicht mehr die erste Treppe hoch. Ne? Es liegt also da nicht an der Höhe, sondern es liegt an der Vorstellung, was passieren könnte. Und meist ist es so, die Angst davor, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und da kann man wunderbar mit inneren Bildern arbeiten und die Hypnose als neue Idee, was Höhe für mich bedeutet, akzeptieren und dann ja in diesen etwas freieren Lebensmoment zu kommen. Hypnose ist kein Allheilmittel, aber es gibt sehr viele unterstützende Möglichkeiten, damit zu arbeiten.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit dem Hypnosetherapeuten Jan Becker, der im Übrigen auch, was ich gar nicht wusste, sowas wie eine schwäbische Vergangenheit hat.
Ja, ich habe in Schweigheim als Kind gelebt, bin in den Kindergarten gegangen und hatte eine Frau Fee als Kindergärtnerin.
Schweigheim in der Nähe von Winnenden gelegen?
Ja.
Ja, wie lange waren Sie da?
Ich war da drei oder vier Jahre.
Ja, und dann genau. Ging es nach?
Und dann ging es nach Saarbrücken wieder zurück. Frau Fee hat mich dann tatsächlich immer noch besucht, einmal im Monat, noch bestimmt über ein Jahr, anderthalb. Die kam immer wieder, also ja.
Also schöne,
wir hatten uns scheinbar gut verstanden. Ja, genau, ja,
war schön. Und jetzt Berlin, seit wann?
Seit 14 Jahren bin ich in Berlin. Habe ich meine Frau kennengelernt und bin dann dort geblieben. Ja.
Und bleiben auch dort?
Ich glaube ja. Also Berlin ist meine Heimat und da will ich auch gar nicht weg, weil da kann jeder Verrückte noch verrückter sein und jemanden treffen, der genauso verrückt ist wie man selbst.
Also, dass Sie Hypnose können, das haben Sie unter Beweis gestellt, zigmal.
Ja.
Können Sie auch Gedanken lesen?
Auf der Bühne würde ich sagen, ja. Und im Leben natürlich. Ich glaube, dass wir alle Gedanken lesen können. Es geht auch darum, kann man Gedanken beeinflussen oder nicht. Da kommt die Hypnose wieder in diese Nähe. Was ist die Psychologie? Was sind die Bilder, die wir plötzlich sehen?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Sagen Sie es mir.
Ja, wenn ich Sie so anschaue jetzt, sehe ich jemanden, der, das ist ein Wagen, den ich sehen kann bei Ihnen.
Ein was?
Ein Wagen und
ein
zwei
Auto.
Pferde. Nein,
ach so.
So eine Kutsche.
Okay.
Und rechts und links vor diesen Pferden, vor diesem Wagen sind zwei Pferde gespannt. Das eine geht in die eine Richtung, das andere geht in die andere Richtung. Und ich sehe jemanden, der da drauf sitzt und die Zügel in die Hand nimmt und der das Gefühl hat, okay, in welche Richtung geht es jetzt gerade, das weiß ich noch nicht so genau.
Also Entscheidung.
So eine Form von Entscheidung, als ob sie in dem Moment sind, gerade eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ist das, was ich sehe, als ob eine größere Entscheidung da liegt, dass sie vielleicht so noch nicht treffen mussten. Das ist das Bild, das ich von ihnen sozusagen empfange.
Ja.
Also empfangen, ne? Ich lasse einfach ein Bild aufkommen, beschreibe das, was ich sehe in dem Moment.
Wobei ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, erstmal eine kleinere Entscheidung treffen muss. Ich muss jetzt wir sind jetzt seit 2:17 auf Sendung, muss ich mir irgendwie partiell überlegen, wie wir zu Ende
kommen
und wie ich dann den Hinweis auf morgen mache.
Das könnte schon mal eine kleine Entscheidung sein. Aber vielleicht steht auch in Ihrem Leben eine größere Entscheidung an, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen.
Okay.
Das ist auf jeden Fall das Bild, das ich sehe und was man dann vielleicht so ein bisschen als Intuition und was so in ihnen abgeht.
Sind Sie schon mal dramatisch falsch gelegen mit Ihren Prognosen?
Wir saßen mal zusammen, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, und da habe ich komplett daneben gelegen. Wir hatten irgendwann mal bei unserer ersten Sendung, die wir mal gemeinsam gemacht haben, da haben Sie auch irgendwie gesagt, ich denke an irgendein Wort oder sowas und war daneben. Ich war aber auch schon, ich glaube, das war in München beim Radiosender, da saß die Moderatorin vor mir und sagt, wir haben ein Geräusch für Sie vorbereitet, Herr Becker.
Aha.
Was ist das? Ich denke daran. Und dann kam die erste Intuition, hatte ich so einen Hammerschlag auf dem Stein. Und da hat sie ist ihr alles aus dem Gesicht gefallen, hat es abgespielt. Da war es der Hammer, der auf Stein haut.
Okay.
Woher das kommt, weiß ich nicht.
Okay. Vielen Dank, dass Sie da waren. Hinweis noch auf die Tournee, die im September losgeht und Sie...
Genau, am 11. September spiele ich im Theaterhaus hier in Stuttgart und
schicksalsträchtiges Datum.
Genau, werde ich Stuttgart verzaubern und faszinieren.
Vielen Dank.
Eins gehört. SWR